schönen guten Abend. Heute ist Dienstag, der 13. April und hier meldet sich Kirsten Liese mit einem weiteren Podcast mit Nachrichten aus der Hochkultur. Ich knüpfe ein bisschen da an, wo ich bei meinem letzten Podcast schon angesetzt hatte, nämlich es geht wieder einmal um das Pilotprojekt in der Berliner Kultur Testing, was ja nach der Halbzeit, also nach einem Konzert mit den Berliner Philharmonikern und einem Konzert im Berliner Konzerthaus von allen groß bejubelt wurde. Es hatte also niemand Probleme damit, dass das Publikum sich testen lassen musste, um wieder in die Konzertsäle gehen zu dürfen, sich begeben zu dürfen, außerdem noch mit FFP2-Maske. Also ich muss sagen, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, aus meiner Sicht ziemlich schikanöse Eintrittshürden, aber... Und das erscheint mir jetzt das eigentlich Interessante an dem Ganzen. Nachdem also auch die Presse nach einer Pressekonferenz auch der Berliner Philharmoniker in großes Jubilieren ausbrach und überall also dieses Konzert gepriesen wurde und die Seligkeit und wie glücklich alle seien, dass also jetzt endlich Öffnungsperspektiven da seien. Und was ist jetzt passiert? Nachdem sich also die Kulturbranche so unterworfen hat, nachdem die Menschen, die ausgehungerten Kulturinteressierten sich unterworfen haben zu all diesen Bedingungen. Jetzt ist es so gekommen, dass es trotzdem gar nicht weitergeht. Und obwohl gesagt wurde, dass nicht ein einziger Infizierter in der Berliner Philharmonie gewesen sein soll. Aber, nun, wir wissen das, die Kanzlerin wollte ja dann auch eine gewisse Osterruhe einläuten, für die sie sich dann wieder entschuldigt hat. Aber da wurde dann eben das Ganze, die restlichen Veranstaltungen, die also noch hätten im Rahmen dieses Pilotprojekts stattfinden sollen, die sind nun ausgesetzt und das Pilotprojekt pausiert. Das heißt mit anderen Worten, die Berliner Staatsoper und auch die Deutsche Oper Berlin, die also noch in den Startlöchern waren, die also noch ihre aktuellen Produktionen zeigen wollten, die Deutsche Oper Berlin ihre neue Francesca da Rimini und die Staatsoper ihren neuen Figaro. Die schauen nun also in die Röhre, dazu kam es gar nicht mehr und es gibt auch noch überhaupt gar keinen Ersatztermin. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann habe ich das Gefühl, dass dieses Pilotprojekt noch sehr, sehr lange ausgesetzt sein wird. Denn wenn man so ein bisschen hört, was so hinter den Kulissen verhandelt wird, dann sieht es doch so aus, dass die Kanzlerin, die sich ja jetzt auch mehr oder minder zur absolutistischen Sonnenkönigin gekürt hat, zur Alleinherrscherin in der Bundesrepublik, dass die also doch noch alles ziemlich dicht machen will, so mindestens bis in den Juni hinein. Ja, und dann, denke ich mir, können sich also die restlichen Kulturinstitutionen ihre Testöffnungen abschminken. Ich hatte mal einen Lehrer, der sagte, wer sich einmal erpressen lässt, ist immer erpressbar und jedes Mal werden die Bedingungen unangenehmer. Oder man könnte auch sagen, wer sich einmal unterworfen hat, kriegt noch einen Fußtritt zum Dank dafür. Und das Ganze wird eigentlich noch übersteigert dadurch, dass gerade in der jüngsten Fachzeitschrift das Orchester, also dem Fachblatt eben auch für Orchestermusiker, steht also auch noch mal schwarz auf weiß. Ich zitiere mal ganz kurz, denn es ist eigentlich nur eine ganz kurze Meldung. Theater, Orchester und Konzerthäuser haben seit Monaten darauf hingewiesen, in Sachen Corona-Infektionsrisiko zu den sichersten Orten der Welt zu gehören. Die politischen Entscheider der Bundesländer haben dies bei diversen Lockdown- und Lockerungsentscheidungen regelmäßig überhört. Jetzt kommt der wichtigste Satz. Eine Vergleichsstudie der Technischen Universität Berlin liefert inzwischen die wissenschaftliche Bestätigung und dazu gibt es dann eine Grafik. Da stehen also an oberster Stelle, also an der dünnsten Stelle mit dem geringsten Infektionsrisiko von gerade mal 0,5% Theater, Oper, Museen, 30% Belegung mit Maske. Und hier steht also unten drunter auch nochmal, wie hoch ist das Infektionsrisiko verglichen mit einem Supermarktbesuch, wo ein Infizierter genau eine weitere Person ansteckt, R-Faktor gleich 1? Wie viel höher oder niedriger ist das Infektionsrisiko in folgender Situation? Also das Infektionsrisiko liegt bei unter einer Person in Theatern, Opern, Museen und Kinos. Man kann gar nicht mehr dazu sagen, als die Fakten sind alle da. Und wer jetzt eigentlich auch in der Kulturbranche immer noch nicht verstanden hat, dass es offenbar überhaupt nicht um ein Infektionsrisiko geht, sondern doch offensichtlich um ganz andere Gründe, die hier zu diesem Dauerlockdown, zu diesen Dauerschließungen der kulturellen Einrichtungen geführt hat. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man dem noch auf die Sprünge helfen könnte. Also es ist eigentlich alles ganz, ganz offenbar. Einen interessanten kleinen Randbericht dazu gab es heute im Berliner Tagesspiegel, dem ich entnehmen konnte, dass der Berliner Kultursenator Klaus Lederer wohl schon etwas zermürbt ist und nun bedauert, dass er das Pilotprojekt so früh, also dieses Testprojekt, wo man sich testen lassen muss, um ins Konzert oder in die Oper oder ins Theater zu gehen, dass er das sozusagen zugelassen hat, diese Pausierung. Naja, also ich weiß nicht, ob ich dem Klaus Lederer das so richtig abkaufe, auf welcher Seite er hier eigentlich steht, ob wir hier Zuschauer einer Theaterinszenierung sind oder ob das ein wirklich echtes Bedauern ist. Könnte natürlich auch sein, kann man nie ausschließen. Wir wissen natürlich alle nicht genau, was hinter den Kulissen gespielt wird. Und wenn man alleine überlegt, was für ein Irrsinn jetzt abläuft, dass also die Kanzlerin sich über sämtliche Ministerpräsidenten in ganz Deutschland hinwegsetzen will, naja, da kann man sich auch vorstellen, dass es hinter den Kulissen ordentlich rumort. Und man darf gespannt sein, wann und wie und zu welchen Konditionen denn nun überhaupt irgendwann wieder die Kulturszene öffnen darf. Viele Menschen werden vielleicht hoffen oder denken, naja, wenn alle Menschen geimpft sind, aber unabhängig davon, dass es natürlich wirklich sehr, sehr viele Gründe gibt, sich sehr gut zu überlegen, ob man sich überhaupt impfen lassen möchte, in Anbetracht von doch wirklich teils verheerender Nebenwirkungen, von denen man inzwischen auch in Qualitätsmedien sehr viel lesen konnte. Aber eine andere Frage ist tatsächlich, ob denn die Geimpften oder die Menschen, die nun denken, dass sie sich vielleicht impfen lassen müssen, um wieder in den Genuss von Kultur zu kommen, nicht vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung machen. Denn wir sehen ja schon bei diesen Testprojekten, dass sozusagen das auch nicht weitergeführt hat. Die Menschen sind bereit, sogar eine Verletzung in Kauf zu nehmen, um Kultur genießen zu können. Und dann wird ihnen trotzdem der Hahn abgedreht, dass die Regierung ihre Versprechen einhält. Das haben wir nun gesehen, dass sie das nicht tut. Und das kann man aktuell ja auch sehen. Und wenn man einmal schaut, was in den Pflegeheimen sich so abspielt, da sind ja nun sehr, sehr viele Menschen, eigentlich der Großteil der Menschen, mehr oder minder geimpft worden. Und trotzdem kommen sie aus ihrer Isolation nicht raus. Das heißt, das Versprechen, wenn ihr alle geimpft seid, wird alles gut. Das hat sich noch überhaupt nicht an irgendeiner Stelle im gesellschaftlichen Leben bewährt. Und ich bezweifle auch stark, dass das in der Kultur so sein wird. Da wird einem sozusagen, da wird eine Motivation angeschoben oder da versuchen Politiker eine Motivation anzuschieben, indem sie den Menschen einen Keks vor die Nase halten. Aber am Ende heißt es dann Ätsch und dann war am Ende doch nichts gewesen. Ich habe noch einen letzten Nachtrag zu der Übertragung. Also ich selbst bin ja nicht in dem Konzert der Berliner Philharmoniker gegangen, einfach weil ich mich nicht testen lassen und auch nicht mit einer FFP2-Maske ins Publikum setzen wollte. Ich habe mir aber den Stream angesehen und ich muss sagen, der hat meinen Eindruck auch noch mal etwas relativiert, denn wenn ich also auf der einen Seite höre, wie begeistert einige Kollegen in der Presse berichtet haben über dieses Konzert und wie angeblich glücklich alle Beteiligten gewesen seien, sowohl die Zuschauer als auch die Musizierenden auf dem Podium, da muss ich sagen, hat sich mir dieser Eindruck in dem Stream nicht vermittelt. Rein künstlerisch muss ich sagen, hat mir das Konzert recht gut gefallen. Auch wenn ich die Suite von Romeo und Julia von Tschaikowski ein bisschen zu laut und zu schnell fand, sofern ich das denn überhaupt beurteilen kann. Ich bin da immer sehr ambivalent, eigentlich eine Streamkritik zu machen, denn eigentlich kann man ein Orchester nur im Raum beurteilen, richtig? Aber gut, schön. Der Rachmaninow war sehr ordentlich dirigiert, auch von Kirill Petrenko. Wenn ich allerdings in die Gesichter geschaut habe von den Berliner Philharmonikern, dann sahen die, wenn ich ganz ehrlich sein soll, nicht so unbedingt glücklich aus. Und wenn dann die Kamera eine Perspektive eingenommen hat, die mir auch das Publikum gezeigt hat, die dann nun also mit den hochverschlossenen FFP2-Masken sitzen, ich muss sagen, das hatte auf mich einen sehr kafkaesken Eindruck und hat mich irgendwie traurig gestimmt. Ich habe ein, zwei Tage später noch mal andere Musikdokumentarfilme aus Archiven gesehen, gerade auch aus dem Archiv der Berliner Philharmoniker in ihrer Digital Concert Hall, wo man also noch sehen kann, wie das Publikum eben früher einmal war bei Konzerten von Karajan oder bei Konzerten der 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker oder bei einem Konzert mit Carlos Kleiber. Egal, welche Dokumentation ich mir da ansehe, da sieht man eben das richtige Publikum. Und was ist dagegen so ein kastriertes FFP2-Maskenpublikum? Es hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Ich möchte meinen heutigen Podcast enden mit einer Erzählung von Franz Kafka. Ich habe ja schon meinen vergangenen Podcast auch geendet mit einem Auszug aus dem Roman Der Prozess von Franz Kafka. Und diesmal habe ich passend zu meinen heutigen Betrachtungen die Erzählung Vor dem Gesetz ausgewählt. In diesem Sinnbild geht es um einen Mann, der um Einlass bittet und nicht erkennt, dass er selbst vielleicht den Einlass ganz einfach haben könnte, wenn er sich einfach nur ein Herz fassen würde. Aber hören Sie selbst Franz Kafka. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt: Wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, tatarischen Bart, entschließt er sich, doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei: Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter, und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall in den ersten Jahren rücksichtslos und laut, später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch, und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. »Was willst du denn jetzt noch wissen?«, fragt der Türhüter. »Du bist unersättlich.« »Alle streben doch nach dem Gesetz«, sagt der Mann. »Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat?« Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist, und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. »Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.«